Deutschlandfunk, Information und Musik.
Zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar, in dieser Zeit zwischen den Jahren, liegen die 12 sogenannten Rauhnächte, die eine Bühne bieten für alte, schaurige Geschichten und für seltsame Gebräuche. Wie sie zum Beispiel verbreitet sind im Salzburger Land, der Heimat des Schauspielers Harald Krasnitzer. Der hat seine Geschichten aus den Rauhnächten in einem Buch gesammelt und Katja Lückert hat er davon erzählt.
Am Fuße des Untersbergs, wo ich aufgewachsen bin, das ist in der Nähe von Salzburg, da gab es so eine wilde Jagd, nennt man das, die als Umzug formiert war mit ganz merkwürdigen Figuren, die, wenn man sie denn betrachtet, einem oft den Eindruck machen, als würden die gerade aus einem Bild vom Hieronymus Bosch herausspringen. Und das war für mich natürlich als Kind aufregend.
Viele Motive haben natürlich mit dem Winteraustreiben, der Dunkelheit und der Rückkehr des Lichts zu tun. Eine Zeit der Besinnung, in der man das Haus und die Ställe mit Weihrauch räucherte, um sie vor Unheil zu schützen. Eine Zeit auch, in der man wusste, dass man die Unterhaltungen der Tiere auf keinen Fall belauschen darf, auch nicht in der Weihnachtsnacht.
Zwei Buben horchten in der Mettennacht beim Stall, in dem ein kranker Ochs war. Dieser sagte um Mitternacht zum anderen Ochsen: »Mitten im Heustock ist eine Distel. Wenn ich die zum Fressen bekomme, werde ich wieder gesund.« Die Buben liefen voll Schreck in die Stube und erzählten es. Dann aber fielen sie tot zusammen.
Wer hört, was das Vieh redet, den ereilt bald der Tod, so lautet eine der merkwürdigen Regeln, die in den Rauhnächten gelten. Auch die Wäsche soll man nicht heraushängen, denn das ärgert die wilden Reiter, die sich darin verfangen und die Leintücher im nächsten Jahr als Leichentücher wiederbringen könnten. Im Haus muss Ordnung herrschen, Kartenspiele sind tabu, Kinder und Frauen dürfen nach Einbruch der Dunkelheit nicht auf den Straßen sein. Über vieles wacht eine bekannte Märchengestalt.
Die Frauen spielen eine ganz wesentliche Rolle. Da gibt es so ganz hervorragende und überragende Persönlichkeiten, wie eben im nordischen Bereich die Frau Holle und hier in Süddeutschland und in Österreich eher die Frau Berchter, die ähnliche Funktionen haben, aber die auch ähnlich Macht ausüben. Und das finde ich eben auch wieder schön, dass dann eben alle Varianten offen sind. Du kannst Glück haben und kannst beschenkt werden, du kannst aber auch dir eine ziemlich höllische Strafe abholen und ja, das erzeugt Spannung.
Die Frau Frick, eine nordische Göttin und gewissermaßen eine Vorfahrin der Frau Holle, verliert in einer Rauhnacht im märkischen Heideland ihr Hündchen. Eine arme Bauernfamilie, die kaum selbst zu essen hat, nimmt es bei sich auf. Im darauffolgenden Jahr belohnt die Frau Frick die gutherzigen Menschen.
Ich weiß, ihr habt es gehalten wie euer eigen. So sind auch mit ihm euch die guten Geister zurückgegeben. In dieser Einöde soll nun ein neues Leben wachsen. Kinder werden wieder im Hause spielen, Rösser und Kühe den Stall beleben. Volle Frucht soll hinter dem Giebel liegen.
Gibt es also ein Verhalten, das gewünscht und dann auch honoriert wird? Denn wie oft im Märchen wird den Bescheidenen, den Mildtätigen, denjenigen, die kluge, uneigennützige Wünsche äußern, ihr Tun vergolten, nicht aber den Faulen und Habgierigen. Erzählte man diese Geschichten den Kindern zur Warnung? Taugten sie als Erziehungsratgeber für die Erwachsenen?
Na, ich glaube, Erziehungsratgeber ist es nicht. Es sind eine Summe von Regelwerken oder ein Wertekatalog, wenn man so will. Aber es gilt keine Sekunde, sich daran zu halten. Es ist etwas, was in uns eindringt oder was man in der Geschichte wahrnimmt. Aber zum Großteil, glaube ich, hat man sich die Geschichten auch erzählt, um sich die Zeit zu vertreiben. Oder auch um die Wintergewitter, die ja in den Bergen bekanntlicherweise doch etwas heftiger ausfallen, anders zu überwinden, sich die Angst zu nehmen, etwas zu bannen. Und das macht man halt dann, indem man Geister und Dämonen beschwört. Und außerdem rückt man dann auch immer noch ein Stück näher und es wird heimeliger. Und je gruseliger es wurde, und umso lustiger wurde es auch.
Die Welt der Geister, Dämonen und Zwerge spielte im Christentum eigentlich keine Rolle, aber in diesen 12 Nächten leistete man sich, ähnlich wie im Karneval, ein wenig Koexistenz. Tatsächlich haben viele Figuren etwas Ambivalentes. Sie lehren das Gruseln und bewirken doch Gutes, so wie der Weihnachtswichtel, der den kleinen Wick entführt. Eigentlich sollte er zu Hause in der Weihnachtsnacht auf die Mutter warten. Auf einer gemeinsamen Ausfahrt zeigt ihm der Wichtel, welche Wesen hervorkommen, wenn man habgierig und neidisch ist.
Dort drinnen war es aber auch schauerlich. Es würde die schwärzeste Nacht geherrscht haben. wenn nicht hier und da durch das Dunkel die glühenden Augen der Kreuzottern und Giftkröten geschimmert hätten, die sich an den feuchten Vorsprüngen der Felsen schlängelten oder dort herumkrochen. »Ich will heim zur Mutter«, schrie Vic.
Die 12 Nächte, die in den Mondkalender, der im Vergleich zum Sonnenkalender nur 354 Tage umfasste, eingeschoben wurden, befinden sich ein wenig außerhalb der Zeit. Immer haben sie die Menschen dazu bewogen, einen Blick in die Zukunft werfen zu wollen, zu losen, Geister zu befragen, wahrzusagen oder Blei zu gießen.
Und natürlich geht es auch immer wieder darum, wo finde ich quasi den Liebsten oder die Liebste, wo ist mein Partner für die Zukunft. Es hat viel mit dem Tod zu tun, es hat viel mit der Überwindung des Todes zu tun, es hat viel mit dem zu tun, dass man sagt, wie erfülle ich meine Wünsche, wo sind meine Hoffnungen, wo sind meine Ängste.
Die Zeit außerhalb der Zeit, der Schwebezustand zwischen den Jahren, stelle besonders für die modernen Menschen eine Herausforderung dar, glaubt Harald Krasnitzer. Sie anzunehmen würde gut tun.
Wir werden ja täglich neu in irgendwelche Geschichten verstrickt. Wir bekommen permanent Input. Und damit sind wir permanent in einer sehr hohen Erregungsfrequenz. Wir sind immer auf Anspannung. Und wir haben überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, einen Moment irgendetwas zu verarbeiten, sich irgendwo mal rauszunehmen. Und dadurch kommt es auch zu einer bestimmten Form der, sagen wir mal, der Entfremdung. Und aus dieser Entfremdung heraus kannst du natürlich auch keine Utopie mehr bauen. Du kannst dir nichts mehr wünschen. Du kannst nicht mehr darüber nachdenken oder dir Zeit nehmen und sagen, ist das das Leben, das du wirklich haben möchtest?